Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir haben uns auf der Roadshow des neuen Verkehrsreferenten für Oberösterreich zum Thema Sicherheit für unmotorisierte Verkehrsteilnehmer umgehört und haben mit ihm über seine Vorhaben im Bereich öffentlicher Verkehr gesprochen. Des Weiteren haben wir den Beitrag zum Thema Drogen- und Suchtproblematik im Salzkammergut vorbereitet. Willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Seit einem Monat ist Reinhold Entholzer neuer Verkehrsreferent des Landes Oberösterreich. Wir bringen heute, wie angekündigt, ein Gespräch mit ihm zum Thema öffentlicher Verkehr. Zuvor ein Beitrag von einer Veranstaltung, mit dem er und sein Team in Oberösterreich getourt sind. Mit einer Roadshow wurde zum Thema Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer informiert. Die vorerst letzte Ausgabe vor der Sommerpause hat am 12. Juni im Agrarbildungszentrum Altmünster stattgefunden. Silke Baljan war vor Ort und hat sich unter den Besuchern umgehört.
Was war Ihr Beweggrund, dass Sie heute zu dieser Veranstaltung gekommen sind?
Beweggrund war die Sicherheit im Verkehr, weil da wird man wieder neue Sachen erfahren. Und die haben wir heute erfahren, das heißt die Übergangstafel, Fußgänger und Radweg, allgemein Auffrischung das Ganze, weil Diskussionen gibt, so viele, die sinnlos sind. Was nichts bringen und da erfahrt man die Tatsachen.
Ich bin begeisterte Radfahrerin, ich bin Autofahrerin. Wir sind engagiert politisch in der Gemeinde und wir haben gesagt, wir hören uns den Vortrag an, und damit man das auch ein bisschen nach außen tragen kann.
Und mich interessiert einfach die Sicherheit als Fußgänger vor allem, wenn man da ein paar Tipps bekommen kann, wie man sich sicherer verhält, ist das auf jeden Fall nützlich.
Was erwarten Sie sich insgesamt vom Verkehrsressort Oberösterreich?
Ja, von dem Verkehrsressort, ich musste eigentlich sehr vielseitig sein. Es geht ja eigentlich auch um den Fluss auf den Straßen in Radfahrer, Auto und ja, Fußgänger, dass die harmonieren.
Man kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen. Es gibt Maßnahmen für Fußgänger, es gibt Maßnahmen für Radfahrer, es gibt Maßnahmen für Autofahrer. Straßen kann man verkehrssicherer bauen. Verkehrszeichen wird ja oft diskutiert, ob nicht zu viele Verkehrszeichen stehen. Also die optimale Menge herausfinden und die richtigen Zeichen aufstellen, keine unnützen.
Also finden Sie es gut, dass es solche Roadshows, also solche Informationsveranstaltungen gibt?
Finde ich prinzipiell gut. Würde sagen, es müsste an ein breiteres Publikum getragen werden. Und ich hätte es auch wirklich begrüßt, wenn Schulklassen eingeladen würden, also junge Menschen, für die das ja besonders wichtig ist, weil sie noch sehr unvoreingenommen und vielleicht unreif im Straßenverkehr agieren.
Eine gute Idee, das zu machen und das landesweit. Überhaupt jetzt am Ende wieder im Herbst da. Man ist das natürlich sehr wichtig, sowas.
Leider, muss man dazu sagen, werden sie von der Bevölkerung zu wenig angenommen.
Und was nehmen Sie persönlich von den heutigen Fachvorträgen mit?
Ja, Veranstaltung insofern einmal die neue Verkehrstafel. Dann haben wir erkundigt beim Inspektor wegen einem Fahrradanhänger, wie der abgesichert sein muss. Ne?
Dass Rennrad also zu zweit nebeneinander auf der Straße fahren dürfen. Das war jetzt für mich ganz neu.
Also für mich war die Visualisierung dieser Aufprall, wenn mit 40 km/h einen Fußgänger anfährt, wie schlimm die Folgen sind. Also das glaubt man nicht, dass es so arg ausgeht. Ja.
Ja, was mir am meisten aufgefallen ist, die Wichtigkeit von heller Kleidung und von Reflektoren. War ja da vor ein paar Jahren so eine Aktion vom Land, wo man so Reflektorstreifen für die Ärmel bekommen hat. Das werden wir jetzt sicher öfters wieder verwenden.
Während dieser Aktionsveranstaltungen, die in ganz Oberösterreich stattfinden, stellt sich auch der Ingenieur Reinhold Entholzer vor. Was für einen Eindruck haben Sie von der Person?
Also ich habe einen sehr positiven Eindruck von ihm. Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe ihn also gekannt von Bildern, von Fotos. Und mein Eindruck ist sehr positiv, er ist sehr offen, bin positiv beeindruckt.
Es war sehr interessant und er hat es sehr kurzweilig auch gemacht.
Ja, er ist ein sehr sympathischer Mann, der gut reden kann, Wesentliches sagt, nicht rumstottert, sondern wirklich klar das sagt, was er den anderen mitgeben will.
Silke Balian hat sich im Agrarbildungszentrum Altmünster auf der Roadshow des neuen Verkehrsreferenten des Landes Oberösterreich, Reinhold Entholzer, umgehört. Eine weitere Aufgabe für ihn in seinem Ressort ist, das Angebot im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu verbessern, sowohl in den Ballungsräumen, die vom Stau geplagt sind, als auch in den Regionen, die Gefahr laufen, ihre Regionalbahnen zu verlieren. Keine leichte Aufgabe, zumal die Budgetmittel des Landes zwischen Straßenbau und öffentlichem Verkehr sehr ungleich verteilt sind. Wie es gelingen soll, dennoch ein modernes und leistungsfähiges Angebot für die Bürger und Bürgerinnen bereitzustellen, hat Mario Friedwagner versucht herauszufinden.
Herr Entholzer, Sie sind gelernter Gewerkschafter, waren zuletzt auch Vizepräsident der Arbeiterkammer Oberösterreich und sind nun neuer Verkehrsreferent des Landes. Was prädestiniert Sie denn dazu?
Naja, öffentlicher Verkehr war immer mein Thema als ehemaliger ÖBB-Angestellter und als ÖBB-Gewerkschaftler und letztendlich auch als Vorsitzender des Ausschusses Verkehr in der Arbeiterkammer haben wir uns immer mit öffentlichem Verkehr, speziell natürlich im Zusammenhang mit den Pendlerinnen und Pendlern beschäftigt.
Kommen wir vielleicht gleich zu den brennenden Sachfragen. Wir haben ja österreichweit in den letzten Jahren miterlebt, dass zahlreiche Regionalbahnen eingestellt wurden. Die ÖBB tendieren eher dazu, die Regionalbahnen loswerden zu wollen. Obwohl die Verträge mit den Bundesbahnen noch bis 2017 laufen, verhandelt das Land gerade schon oder mittlerweile schon mit den Bundesbahnen über eine Übernahme, etwaige Übernahme. Wird es nun bereits früher zu einer Einigung kommen? Und wo befindet man sich denn da im Rahmen der Verhandlungen gerade?
Naja, ich möchte mal ganz vorne anfangen. Es ist, glaube ich, nicht fair, den ÖBB das in die Schuhe zu schieben, wenn die öffentliche Hand dem eigenen Unternehmen, das sie zu 100% besitzt, einfach auferlegt, sie muss rein nach ökonomischen Gesichtspunkten arbeiten. Dass dann die jene Strecken abgestoßen werden aus rein ökonomischer Sicht, die also nicht gewinnbringend sind, ist nur eine logische Folge. Ich sehe das im Gegensatz aber dazu, dass es eine starke Verantwortung der Öffentlichkeit gibt, den öffentlichen Verkehr auch flächendeckend aufrechtzuerhalten. Und insofern haben wir uns zur Aufgabe gestellt, das war also mein Vorgänger, der Hermann Kepplinger schon, der gesagt hat, wir übernehmen Nebenbahnen nur dann, wenn wir sie auch weiterführen können und wenn die Finanzen dafür gesichert sind. Das sind also die Verhandlungen jetzt einmal unterbrochen und werden im Herbst fortgesetzt, aber aus meiner Sicht schaut es eigentlich gut aus, dass wir die Bahnen übernehmen und auch dementsprechend fortführen können. Wir werden keine Bahn übernehmen, um sie zuzusperren.
Wir haben ja in Oberösterreich mit Stern und Havel einen Betrieb, der das machen könnte. Oder wird es da dann auch eine internationale Ausschreibung geben?
Naja, die neuen Richtlinien der EU schreiben natürlich auch vor, dass wir international ausschreiben. Das sind wir leider gezwungen dazu. Halte das nicht für eine schlaue Vorgangsweise. Wir wissen, und die praktischen Beispiele gibt es ja, dass also gerade im öffentlichen Verkehr, wenn international ausgeschrieben wird, es zu Qualitätsverlusten kommt. Und siehe England, die haben derzeit die teuersten Fahrpreise auf der Schiene, die es überhaupt gibt. Also was das gebracht haben soll, wage ich zu bezweifeln. Dass man immer darauf schauen muss, die Ressourcen, die man als Land oder als Bund zur Verfügung hat, so gut wie möglich einzusetzen, ist keine Frage.
Aber den Vorwurf, dass der kommt immer wieder aus der Bevölkerung, dass die ÖBB halt auch gewisse Strecken ein bisschen vernachlässigen, um dann Argumente zu haben, die müssen wir jetzt zusperren, weil sie nicht rentabel laufen, den lassen sie nicht geltend.
Nein, weil ich glaube, man muss ordentlich Geld in die Hand nehmen, um ein attraktives Angebot zu bieten. Es fragt ja keiner danach, was die Straßen kosten. Da wird einfach gefordert, die müssen ordentlich ausgestattet werden. Und wenn die Straßen kaputt sind, fragen wir nicht, wodurch sie kaputt geworden sind, nämlich nicht durch den PKW. Das wissen wir seit Knoflacher, dass also die Achslasten, nicht nur eine Verdoppelung der Achslast, eine Verdoppelung der Straßenabnützung, sondern in den Quadrat und, und. Also da gibt es ja viele Geschichten. Aber das wird von den Lobbyisten immer so zurückgehalten und wird selbstverständlich hingenommen. Die Straße muss man herrichten. Wenn man dann sagt, man möchte ein ordentliches Angebot auf Nebenbahnen, dann heißt es immer, ja, wer weiß, ob die Leute überhaupt fahren damit und, und. Wir haben in Oberösterreich festgestellt, und ich kann hier nur speziell von Oberösterreich sprechen, in all den Bereichen, wo wir ein sinnvolles, gutes Konzept ausgearbeitet haben, ist es überdurchschnittlich gut von der Bevölkerung angenommen worden. Letztes Beispiel, Verlängerung der Straßenbahn aufs Harter Plateau. Die prognostizierten Zahlen der Zuwächse sind also wesentlich geringer gewesen als die tatsächliche Zuwachs dann.
Stichwort Straße, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Die Budgetmittel des Landes werden ja in der Verkehrspolitik sehr ungleich verteilt auf, sagen wir, öffentliche Verkehrsmittel und aber auf der anderen Seite die Straße. Mit welchen Argumenten werden Sie denn nun versuchen, diesen Aufteilungsschlüssel aufzubrechen und da ein bisschen mehr Balance hineinzubringen?
Ja, indem wir bewiesen haben in der Vergangenheit, dass vor allem im Zentralraum, und hier ist natürlich ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs insofern dringend notwendig, weil die entstehenden Zuwächse abgefangen werden müssen, die auf der Straße nicht mehr bewältigbar sind. Und wenn wir hier ein ordentliches Angebot liefern können im Zusammenspiel, da müssen wir mit der Stadt Linz das gut koordinieren, da müssen wir im Land das gut koordinieren, dann können wir ein Verkehrsangebot liefern, das vor allem in den Zentralräumen Entlastung bringt. Wir werden uns auch bemühen und sind schon dabei, rund um die Zentralräume ordentliche Park-and-Ride-Anlagen zu bauen, um es dann von dort jenen, die also nicht mehr öffentlichen Verkehr zu den Zentralräumen kommen können, denen es zu ermöglichen, dann vom Rande des Ballungsraumes in den Ballungsraum mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren zu können.
Kommen wir noch einmal kurz zurück auch zu den Regionalstrecken. In Gmunden wird ja die Durchbindung der Straßenbahn bis Forchdorf diskutiert. Da ist es ein bisschen die Problemstelle des Nadelöhr, die Traunbrücke. Glauben Sie an einen Baubeginn vor der nächsten Landtagswahl im Jahr 2015?
Naja, die letzten Expertisen der Traunbrücke haben ja ergeben, dass das Ende der Lebensdauer in den nächsten 10 bis 20 Jahren ohne dies erfolgt wäre und dann sowieso eine Erneuerung der Traunbrücke stattfinden hätte müssen. Benutzung der jetzigen Traunbrücke ist mit der Straßenbahn daher nicht möglich aufgrund der statischen Auswertungen und wir werden das vorziehen und werden uns bemühen. Wir sind gerade dabei, jetzt die Einreichplanung auszuarbeiten und bin guter Dinge, wenn das so voranschreitet, wie wir das geplant haben, dass wir zumindest einen Start vor 2015 erleben. Wir wissen aber, dass in diesem speziellen Fall, nachdem der Verkehr in diesem Bereich auch während der Bauphase aufrechterhalten werden muss und wir mit einer Bauzeit von rund 2 Jahren rechnen, dass das natürlich etwas länger dauern wird insgesamt.
Wird die Strecke zwischen Attnang-Puchheim und Scherding bestehen bleiben?
Selbstverständlich. Scherding-Ried ist ja ein großes Einzugsgebiet, was Pendlerinnen und Pendler betrifft, was aber auch Schülerinnen und Schüler betrifft. Und andererseits, glaube ich, können wir durch eine Attraktivierung diese Strecke auch wieder vernünftig eintakten. Wir erstellen ja gerade in ganz Oberösterreich unsere regionalen Verkehrskonzepte, die als Grundkonzept immer den Schienenstrang haben und als zweite Basis natürlich die Zubringerdienste der Busse. Und daher brauchen wir auch in diesem Bereich die Schiene ganz notwendig.
Die Schiene braucht es natürlich auch im Salzkammergut. Viele Leute pendeln aus dem Salzkammergut Richtung Zentralraum. In die Salzkammergutbahn wurde in den letzten Jahren investiert. Sicherlich hat dazu auch beigetragen, dass das relativ zügig gegangen ist, dass die Gemeinden da auch sehr schulterschlussfähig waren über Parteigrenzen hinweg. Welche Bedeutung kommt denn für Sie der Verkehrspolitik der Gemeinden und Bezirke zu? Hoffen Sie da auf Unterstützung, auch wenn es darum geht, im Land etwas durchzusetzen?
Na, selbstverständlich. Also es ist ja eine Grundverantwortung der Gemeinden, zu schauen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger ein ordentliches öffentliches Verkehrsangebot haben. Und die Gemeinden haben auch ein Interesse daran. Man kann die Gemeinden nur nicht, wie es so schön heißt, zweimal mecken. Einerseits die Geldmittel zu entziehen und ihnen andererseits aufzuerlegen, sie müssen mitzahlen, sonst geschieht nichts. Also ich glaube, wir müssen, das wissen wir insgesamt, für eine ordentliche Finanzierung der Gemeinden sorgen. Die Gemeinden tragen so im Schnitt jetzt derzeit 15% zu diesen Regionalverkehrskonzepten dazu und je engagierter sie sind, desto besser ist es im Land oder desto einfacher ist es im Land umzusetzen. Und wir stellen halt überall fest, dort, wo wir ein gutes Angebot zusammengebracht haben, sind die Gemeinden sehr zufrieden und die Bürgerinnen und Bürger nehmen diese Konzepte sehr gut auf, vor allem jene, die regelmäßig pendeln.
Ein Wort noch auch vielleicht zur Politik insgesamt. In Sonntagsreden wird ja oft auf die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs hingewiesen, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. Realpolitisch sieht es aber dann, und das wissen wir alle, oft vollkommen anders aus. Jetzt die vielleicht leicht polemische Frage, warum wird in dem Bereich so viel gelogen?
Naja, ich will nicht sagen, dass gelogen wird. Es ist halt auch ein Zeichen der Zeit, dass nur das, was wert ist, was man heute beschließt und morgen umsetzt. Und das ist im Individualverkehr oft leichter möglich wie im öffentlichen Verkehr. Hier haben wir größere Planungszeiträume, wir haben größere Anforderungen, was die Umsetzung betrifft. Wenn ich alleine daran denke, wann wir Grundablöse machen müssen und natürlich das Privatrecht und wir wollen nicht enteignen, sondern wir wollen vernünftig uns mit den Bürgerinnen und Bürgern einigen, dann dauert das seine Zeit. Und solche Projekte sind halt langfristig und halt nicht auf Perioden von Politikern abgestimmt. Daher heißt es hier, langen Atem zu bewahren. Und es ist anscheinend immer so, bis dass es nicht kollabiert, sieht keiner die Notwendigkeit. Und wenn es kollabiert, hätte jeder gerne am nächsten Tag schon die Lösung. Das geht im öffentlichen Verkehr nicht so schnell. Daher versuchen wir mit Beharrlichkeit auf den richtigen Themen drauf zu bleiben.
Wir machen heute einen schönen Bogen. Letzte Frage schließt dann die erste Frage an. Sie haben gesagt, Sie kommen aus den ÖBB, Sie haben sich lange mit öffentlichem Verkehr beschäftigt. Sind Sie nun in Ihrem neuen Amt als Verkehrsreferent schon gut eingearbeitet und wie schaut so die Perspektive aus? Was sind dann noch die Ziele bis zur nächsten Wahl?
Naja, eingearbeitet, das wäre ein bisschen zu viel verlangt nach einem Monat in dieser Tätigkeit. Also ich sage einmal, ich habe einen groben Überblick. Wir haben heute ja nur über öffentlichen Verkehr gesprochen. Ich bin ja auch für Tierschutz zuständig, ein Bereich, den ich mir erst erarbeiten muss, wo ich also die ersten Erfahrungen sammle. Aber es ist auch dieser Bereich ein sehr spannender Bereich. Und bis zur nächsten Wahl, sage ich jetzt einmal, habe ich nichts vor, sondern ich habe vor, die Projekte, die Hermann Keplinger begonnen hat, umzusetzen. Und die gehen auch über die nächste Periode hinaus und ich hoffe, dass ich auch in der nächsten Periode noch die Chance habe, das fortzusetzen, was Hermann Keplinger begonnen hat.
Mario Friedwagner hat mit dem neuen Verkehrsreferenten Reinhold Entholzer gesprochen. Und wir wechseln das Thema. Die Drogen- und Suchtproblematik macht auch vor dem Salzkammergut nicht Halt, ebenso wie die Gesetzgebung, die suchtkranke Menschen allein für den Konsum sogenannter illegaler Substanzen kriminalisiert. Wesentlich hilfreicher für Suchtkranke sind da die Beratungsangebote von Icarus, der Beratungsstelle für Suchtfragen von Promente Oberösterreich. Mit Sitz in Vöcklabruck hat sie noch zwei weitere Beratungsstellen in Bad Ischl und Gmunden. Magister Willi Leudl ist seit 1993 in der Suchtarbeit tätig und arbeitet als klinischer Gesundheitspsychologe und Suchtberater in den Stellen Icarus, Bad Ischl und Gmunden. Ich habe ihn dort besucht und mit ihm über seine Arbeit und die Situation im Salzkammergut gesprochen.
Die Situation ist eigentlich so, hat sich in den letzten Jahren nicht viel verändert. Die am meisten konsumierte Substanz ist nach wie vor Cannabis. Bei uns in der Beratungsstelle sind wir am meisten beschäftigt mit Opiatabhängigkeit bzw. Probleme, die damit mit dem Opiatkonsum zusammenhängen und oft auch in Kombination mit Benzodiazepinen, das heißt Schlaf- und Beruhigungsmittel, das sowohl auf Ebene der Betroffenen wie auch auf der Ebene der Angehörigen, für die wir ebenfalls Beratung anbieten.
Gibt es da Zahlen oder Untersuchungen, die ungefähr die Größenordnung belegen können?
Untersuchungen gibt es zuhauf, die allerdings alle etwas unter dem leiden, dass man praktisch als Befragter zugibt, illegale Handlungen zu machen. Aber grundsätzlich geht man in Oberösterreich davon aus, dass ungefähr 25% aller 14- bis 49-jährigen Erfahrungen mit Cannabis haben, mindestens einmalig. Das heißt, es ist eine doch relativ große Anzahl, die es zumindest einmal probiert haben. Von denen weiß man auch, dass die wenigsten das über wirklich einen sehr langen Zeitraum oder auch in einer sehr hohen Dosis irgendwie machen. Das heißt, die weitaus meisten, bei denen bleibt es beim Brotbierkonsum. Einige machen das natürlich über längere Zeit, aber bezüglich Cannabis ist das relativ gut erfragt, wird sie im Salzkammergut nicht anders verhalten wie in Oberösterreich insgesamt. Bei sogenannten härteren Drogen wie Heroin geht man von ungefähr 1% der Bevölkerung aus. Das wird auch hier ungefähr so sein.
Der Bereich des Drogenkonsums hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch immer wieder verändert. In letzter Zeit sind neue Substanzen auf den Markt, sogar auf den legalen Markt gekommen. Viele kennen das gar nicht. Kann man zu diesen Modedrogen etwas sagen?
Zu denen könnte man viel sagen. Allerdings bewegt sich auch viel im Reich der Spekulation, weil das zum einen chemische Verbindungen waren und jetzt im Moment gerade weniger, weil es also eine Gesetzesänderung gegeben hat, die das etwas erschwert, die herzustellen. Aber chemische Verbindungen sind, über die man relativ wenig weiß, ganz grundsätzlich. Und zum anderen die große Problematik bei solchen Substanzen immer, die ist, dass ich als Konsument keinerlei irgendwie gesicherte Information darüber habe, wo ich jetzt wirklich erwerbe und wo ich konsumiere. Und das halt natürlich ein nicht kalkulierbares Risiko darstellt für mich persönlich, beziehungsweise auch wenn ich das im Freundeskreis dann konsumiere oder weitergib, weil ich halt einfach nicht oder überhaupt keine Informationen habe, was das jetzt tatsächlich ist. Das heißt, da wird einfach im Freundes- und Bekanntenkreis darauf vertraut, dass es so wirkt, wie halt derjenige, der es mitbringt, das beschreibt oder sagt, unabhängig davon, wo der seine Informationen her hat.
Kann man da vielleicht noch ein paar Namen nennen, wie diese Substanzen heißen?
Ganz beliebt war zum Beispiel eine Substanz, die unter dem Handelsnamen Badesalz verkauft worden ist. Mittlerweile im Zuge der Gesetzesänderung verboten, aber das hat eine relativ breite Abnehmergruppe gefunden. Und zum anderen sind es vor allem diese Räuchermischungen, wo so Spice das erste war und jetzt mittlerweile sehr viele andere Handelsnamen da vorliegen und erhältlich sind, die auch nochmal schwerer verbietbar sind, weil man nicht wirklich genau weiß, was jetzt so die wirksame Substanz dabei ist.
Warum erregen die eigentlich die Aufmerksamkeit von zukünftigen Konsumenten, diese Stoffe?
Naja, ein ganz großes Verkaufsargument ist halt, es ist legal. Also da erzählen Leute, das ist super, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen mehr machen bezüglich dem, was mir alles passieren könnte, wenn ich althergebrachte, unter Anführungszeichen, Substanzen konsumiere, weil das halt einfach legal ist. Dann nehme ich vielleicht auch dafür in Kauf, dass es halt von der Wirkung her ein bisschen anders ist, vielleicht nicht ganz so beliebt und das, was ich eigentlich will, aber es ist legal und darum wird es konsumiert.
Mit der Drogenproblematik verbindet man ja gemeinhin eher Großstädte, Ballungsräume. Ist es eigentlich so leicht, auch in ländlichen Gebieten wie bei uns zu illegalen Substanzen zu kommen?
Wörs, Linz, Salzburg, Wien sind innerhalb von längstens 2,5 Stunden auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das heißt, man ist mobil nicht eingeschränkt, auch dorthin zu fahren, wo es also einfach das Angebot besser ist. Und von dem her ist die Versorgung nicht wirklich, sage ich mal, jetzt das Problem von dem, dass man dort hinkommt, wo es prinzipiell gibt. Von daher ist die Versorgung natürlich nicht permanent und dauernd, aber doch, sage ich mal, halbwegs sichergestellt, solange man das nötige Kleingeld hat und der körperliche Zustand es erlaubt. Von daher ist natürlich, sage ich einmal, das aufwendiger, wie wenn ich direkt in Wien wohne, aber doch organisierbar.
Willi Leudl, stellt die Suchtproblematik bei den Menschen im Salzkammergut Ihrer Meinung nach
außer für Sie selbst natürlich, auch für andere ein gesellschaftliches Problem dar?
Ja, natürlich, vor allem für die Angehörigen in erster Linie. Das heißt, für diejenigen Personen, die jetzt in engeren Beziehungen zu Suchtkranken stehen, ist das natürlich auch eine enorme Herausforderung, die auch diese Menschen an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen kann. Das ist auch deswegen haben wir das Angebot auch zur Angehörigenberatung. Das heißt, diese Gruppe wird immer größer bei uns in der Beratungsstelle. Das heißt, Angehörige, die sich Beratung im Umgang, und zwar in ihrem persönlichen Umgang, mit genau dem Menschen, mit dem sie zusammenleben oder im Familienverbund leben, Beratung holen und sie fragen, wie kann denn das überhaupt funktionieren, beziehungsweise wie schaff's ich, dass ich jetzt einen Umgang pflege, der für mich auch leistbar ist, sowohl von den Nerven her wie auch von der Energie her, ohne dass ich in eine ähnliche Situation komme, dass praktisch ich nur mehr an dem oder derjenigen arbeite und selber überhaupt kein Leben mehr habe, beziehungsweise auch Freuden im Leben. Das heißt, wie kann ich mein eigenes Leben leben, ohne jetzt das Gefühl zu haben, ich lasse den anderen im Stich? Und wie kann jetzt wirklich ein kompetenter Umgang mit einem abhängigen Familienmitglied aussehen?
Welche konkreten Beratungsangebote gibt es hier im Icarus?
Wie zuerst schon erwähnt, haben wir vor allem zwei Angebote. Das ist das eine, die was so unter psychosozialer Beratung und Betreuung läuft. Das heißt, wir beschäftigen zum einen Sozialarbeiter und zum anderen Psychologen zur Beratung beziehungsweise auch Behandlung. Das heißt, sowohl in Gmunden wie auch in Bad Ischl arbeiten Sozialarbeiter und klinische Psychologen, die jetzt mit diesen Fragestellungen, die ich ja vorher schon erwähnt habe, die mit Substanzkonsum oft einhergehen. Das heißt, wie mache ich mich möglichst unabhängig? Sie mit dem beschäftigen und zum anderen beschäftigen, also arbeiten bei uns auch zwei Mediziner mit. Ein Allgemeinmediziner und eine Fachärztin für Psychiatrie, die in der Beratungsstelle in Gmunden wöchentlich medizinisches Angebot haben. Das heißt, die verschreiben und behandeln auf dieser Ebene. Günstig ist natürlich, wenn das sollte es angezeigt sein, was natürlich von den Substanzen und von der Art des Konsums abhängt, wenn diese beiden Angebote ineinander greifen und beide gleichzeitig in Anspruch genommen werden und wenn es da eine Abstimmung gibt.
Es gibt die Möglichkeit, sich sozusagen freiwillig hierher zu begeben. Andere Menschen werden auch hierher verwiesen, sozusagen als eine Pflicht. Kann man sagen, wie viele Menschen hier freiwillig herkommen und wie viele hier die den Verein aufsuchen müssen?
In den letzten Jahren zum überwiegenden Teil freiwillig. Das heißt, zuweisende Stellen, die jetzt Aufträge erteilen, sind ja in erster Linie die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht auf der einen Seite. Das heißt, die sprechen oft Stadtverurteilungen, Weisungen und Auflagen aus, wo eine davon die Beratung in der, beim Icarus sein kann. Zum anderen auch die BH, also vor allem die Sanitätsabteilung über die Führerscheinabteilung, die auch Zuweiser sind, beziehungsweise gibt es natürlich auch Eltern, die zuweisen, beziehungsweise, was auch immer wieder vorkommt, Betriebe. Aber das sind so die wichtigsten Zuweiser von außen, wobei, wie gesagt, der weitaus größte Teil der derjenigen, die also Beratung und Behandlung in Anspruch nehmen, freiwillig kommt.
Willi Leudl, was würden Sie sich von der Drogenpolitik bzw. auch dem gesellschaftlichen Umgang mit Drogen wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass es eine ideologiefreiere Diskussion über einzelne Substanzen gibt, weil genau das oft auch auf Seiten der Konsumenten eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem verhindert, was konsumiere ich, warum konsumiere ich es, was erwarte ich mir davon, was kann ich mir davon erwarten und was soll ich auch für Vorkehrungen für einen möglichst sicheren Konsum treffen. Weil solange die Drogen über einen Kamm geschoren werden, ist das folgt daraus eher eine, auch auf Seiten der Konsumenten, eine eher undifferenzierte Sicht auf die Substanzen. Und da könnte also die Politik oder die damit irgendwie Involvierten einen wesentlichen Beitrag liefern, dass das, wenn Leute schon meinen, sie müssen was konsumieren, das sicherer wird.
Was halten Sie von der Entkriminalisierung von Drogenkonsum?
Selbe Antwort, muss man sich differenziert noch die Substanzen anschauen. Ich denke mal, es gibt ja einen relativ großen legalen Markt, wenn man jetzt einmal dann jetzt nicht nur Medikamente, sondern auch Alkohol und Nikotin dazu nimmt, als genauso psychoaktive Substanzen, dann ist der Markt ja riesig und die Gesellschaft muss sich auch mit den Auswirkungen mehr oder weniger aktiv auseinandersetzen und muss die Auswirkungen auch zahlen. Ne? Von daher gibt es ja einen relativ großen legalen Markt. Jetzt gibt es natürlich eine relativ, ich sage einmal im Gegensatz zu diesem jetzt schon legalen Markt, eine relativ kleine Gruppe, die sich eine weitere Liberalisierung wünscht. Und es sind ja immer dieselben Substanzen, die da genannt werden, oder vor allem halt Cannabisprodukte. Dann ist ein Nachdenken und eine konstruktive Auseinandersetzung mit einer Liberalisierung, also macht meiner Ansicht nach und auch der Ansicht meiner Kollegen nach durchaus Sinn. Eine Entkriminalisierung in dem Bereich, im Gegensatz zu, sage ich mal, Opiaten oder Ähnlichem, ist durchaus diskussionswürdig und sollte meiner Ansicht nach nicht mit, wie es leider weit verbreitet ist, irgendwelchen Killerargumenten irgendwie von vornherein abgewürgt werden.
Sagt Willi Leudl, Suchtberater bei Ikarus Bad Ischl und Gmunden. Infos dazu auf suchtberatung-ikarus.at. Das war der Widerhall, nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.